Hallo, aus München heißt sie auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol jetzt Leon Bichler herzlich willkommen. Im April dieses Jahres wurden in Leitershofen bei Augsburg die Teilnehmer des ersten Ausbildungskurses für Katechisten ausgesandt. Dieser 2,5-jährige Kurs für die Evangelisation ist ein Gemeinschaftsprojekt vom Haus St. Ulrich in Hochaltingen und von Radio Horeb. In dieser Sendung hören Sie, was Pfarrer Richard Kocher, der Programmdirektor von Radio Horeb, den Katechisten aus Deutschland, Österreich, Luxemburg, der Schweiz und sogar Amerika sowie jetzt uns allen mit auf den Weg gibt. Dabei schildert Pfarrer Kocher die Mission als wesentlichen Bestandteil und als zentralen Auftrag der Kirche.
Beim Frühstück gab es einen Tee, da stand drauf, scharf, hitzig, mit Pfefferkörnern. Also wenn ich entsprechend dann formuliere, das hat nur mit dem Tee zu tun, nicht mit mir. Ich bin völlig unschuldig. Die Gliederung meines Vortrags schaut so aus. Zunächst einmal, was ist die Kirche und deren Auftrag? Ich werde die neutestamentlichen Grundlagen nochmals in Erinnerung rufen. Ich stelle immer wieder fest, dass oft die einfachsten, die klarsten Sachen nicht präsent sind. Wir brauchen uns nicht verzetteln in Einzelheiten hinein. Es ist immer wieder wichtig, sich auf die Essentials zu beziehen, auf das Wesentliche. Das mache ich anhand von Matthäus 16,16. Du bist Petrus der Fels. Dann die Aussendung der Jünger, Matthäus 28,20 und die Begegnung mit dem Auferstandenen, Johannes 20,20. Und dann vor welchem Hintergrund der nächste Punkt wir das alles verkünden, der Zeithintergrund, der sich dramatisch geändert hat. Daraus ergibt sich dann als dritter Punkt die Dringlichkeit der Mission und viertens die Motivation dazu und Sie das als Katechisten jetzt auch gelernt haben. Wo kommt im Neuen Testament zum ersten Mal die Kirche vor? Bei der Verkündigung Jesu. Wo taucht das auf? Pfingsten ist das nach außen Auftreten der Kirche. Zuvor die Geburt ist eigentlich am Ostertag selber. Das werden wir jetzt dann gleich hören. Da sind wir bei Matthäus 16,16. Du bist Petrus der Felsen, auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Kann man sich leicht merken, zweimal die Zahl 16. Denn nicht Fleisch und Blut haben dir das geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Dann, was ich zitiert habe. Und die Pforten der Unterwelt, des Hades im Griechischen, werde ich nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben, was du auf Erden binden wirst. Wird da im Himmel gebunden sein, was du auf Erden lösen wirst, wird im Himmel gelöst sein. Das Lösen meint die Lehrgewalt. Das sind unglaubliche Sätze, die wir gar nicht hier ausschöpfen können. Ich kann es nur noch ganz kurz andeuten, was damit alles verbunden ist. Fels bedeutet Beständigkeit, Dauer. Es ist futurisch, auf Zukunft hin formuliert, werde ich meine Kirche bauen. Deshalb kann eine Auslegung, die behauptet, dass das Amt mit Simon Petrus untergegangen ist, nicht richtig sein. Nochmals, weil Fels Dauer impliziert, weil es futurisch auf Zukunft hin formuliert worden ist. Und wer im Beten des Alten Testamentes zu Hause ist und im Psalmen weiß, dass immer wieder formuliert wird, du bist mein Fels. Das ist die einzige Stelle der Bibel, in der eine Eigenschaft Gottes, seine Unveränderlichkeit, seine Beständigkeit, Fels steht ja auch für Treue, seine Unverrückbarkeit, auf einen Menschen hin ausgesagt wird. Die einzige Institution, die den Wandel aller Zeiten, das Kommen und Gehen der Reich und Imperien überdauern wird, ist die Kirche Jesu Christi. Und auf diesen Felsen ist sie gebaut. Binden und lösen meint die Lehrautorität der Kirche, wie ich schon gesagt habe. Pforte der Hölle hat man früher übersetzt, richtig Hades, das heißt die Macht des Todes. Der Tod überwandelt ja alles, es ist nichts vor ihm sicher, wird aber dieser Kirche nicht schaden können, sie wird alles überstehen und alles überdauern. Aber bleiben wir mal bei dem Wort, was ist denn mit Kirche gemeint, wenn es heißt, wir gehen in die Kirche? Ja natürlich, da denken wir an unsere Gottesdienstversammlungen. An den Raum. Und da wird viel investiert. Wir haben sie am Balderschwang auch gemacht, um die Kirche ansprechend und schön zu gestalten. Aber was ist denn eigentlich damit gemeint? Es ist ja sicher nicht der Kirchenraum gemeint, denn sonst hätte ja Christus gesagt, geht hin, baut ein paar Synagogen mehr oder Versammlungsräume. Nichts dergleichen. Er hat übrigens auch keine bessere Fischfangmethoden den Jüngern beigebracht. oder irgendwelche bessere Methoden, den Wein zu kälten oder Oliven zu pressen. Was hat denn Jesus Christus getan? Er hat Menschen unterrichtet, war mit ihnen unterwegs, hat sie durch eine Lebensgemeinschaft ausgebildet. Eigentlich genau das, was Sie jetzt auch getan haben, hat jetzt nicht so intensiv, dass Sie 3 Jahre mit ihm unterwegs sind, aber immer wieder doch einen beachtlichen Teil Ihrer Zeit haben Sie dafür eingesetzt. Und letztlich im Tiefsten, im Eigentlichsten hat Christus uns nur einen Auftrag gegeben, seine Kirche zu sein, Kirche aufzubauen. Natürlich entfaltet sich das in verschiedenen Tätigkeiten, vor allem in den Sakrament Taufe, Eucharistie. Aber es geht ihm zunächst einmal um diesen Bau auf dem Felsen. Lange vor Christi Geburt übersetzten die Gelehrten des Volkes Israel die hebräischen Texte der Bibel ins Griechische und wählten für die Versammlung der Gläubigen das Wort Ekklesia. Ekklesial, kennen Sie ja den Ausdruck? Das bedeutet wörtlich die Gemeinschaft der zum Versammlungsplatz Herausgerufenen. Die Gemeinschaft der zum Versammlungsplatz Herausgerufenen. Ek, kalein, herausrufen. Denn die Bürgerversammlung fand im antiken Griechenland auf einem großen Platz unter freiem Himmel statt. Ekklesia, wie die Kirche dann auch im Lateinischen hieß, ist also von Beginn an nichts Statisches und schon gar kein Gebäude, sondern meint zuallererst die dynamische Gemeinschaft derer, die von Jesus Christus sich rufen haben lassen, herausrufen lassen und zu seinen Jüngerinnen und Jüngern zusammengerufen werden. Das ist Kirche. Matthäus 16,16, wenn Sie das hören, denken Sie daran, das hat Christus gewollt und darum ist es immer wieder wichtig, dass wir das Wesentliche betonen und in den Mittelpunkt stellen. Das Zweite Vatikanum hat dieses zentrale Motiv in seiner Rede vom pilgernden Gottesvolk wieder in Erinnerung gebracht. Die Gemeinschaft derer, die an Christus glauben. Vorher hat man dann bei einer Antwort gehört, wie jemand gesagt hat, ja, Pfingsten. Und ich habe dann präzisiert, die Geburtsstunde der Kirche ist nicht Pfingsten, sondern Ostern. Am Pfingsten ist ihr Haus in Erscheinung getreten. Und das ist eines der spannendsten Evangelien, die wir überhaupt haben. Und ich lade Sie ein, das immer wieder zu lesen, in die Hand zu nehmen. Es ist Johannes 20. Wir hören das am Weißen Sonntag. Wir hören es an Pfingsten, wird es in der Liturgie der Kirche vorgetragen. Am Abend des ersten Tages der Woche, als die Jünger aus Furcht vor den Juden bei verschlossenen Türen zusammen waren, kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem er das gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Denen ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen, denen ihr sie behaltet, sind sie behalten. Jesus kommt durch verschlossene Türen. Angst hat was vom Wort her schon Angst mit Enge zu tun. Ein Bild ihrer Seelen, die sind zu. Verschlossene Räume, verschlossene Türen, verschlossene Herzen. Sie haben Angst. Natürlich haben sie Angst, werden auch Angst. Pontius Pilatus hat durchschnittlich jeden Tag einen Mann, eine Person in Palästina kreuzigen lassen. Und was das war, wenn man einen erwischt und gekreuzigt wird, das hatten sie ja vor Augen. Der Auferstandene spricht ihnen seinen Frieden zu. Liebe Brüder und Schwestern, und sendet sie dann. Er haucht sie an. Ich bin mir sicher, dass wir das fast alle überlesen haben. Was bedeutet denn dieser Anhauch? Kommt in Bezug auf die Apostel nur an dieser Stelle vor. Gerhard Lofink, einer der renommiertesten Exegeten, schreibt, angespielt ist auf Genesis 2,7. Gott, der Herr, formte den Menschen aus Lehm vom Erdboden und hauchte in seine Nase den Lebensatem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Es ist das Bild geheimer Wahrheit. Der Mensch ist Staub und Lehm, er zerfällt wieder zu Staub, aber der Geist Gottes macht ihn zum Menschen, zu einem Wesen voll Hoffnung und Sehnsucht. Zwar ist er oft noch wie ein Tier und kann auch ins Tierische zurückfallen, und doch beständig ist er auf der Suche nach der Wahrheit, dem Guten, nach Unendlichkeit, eben nach dem, was der Geist Gottes ihm eingehaucht hat. Vor dem Hintergrund der Erschaffung des Menschen aus Erde und Geist schildert Johannes 20,22 die neue Schöpfung durch den Geist, den der auferstandene und erhöhte Christus schenkt. Neue Schöpfung. Das ist so bedeutend wie die Erschaffung der Welt. Das Anhauchen durch Jesus Christus wie die Erschaffung des Menschen. Gerhard Lofink schreibt, diese Neuschöpfung beginnt in der Kirche. Noch genauer, sie beginnt mit der Sendung der Jünger. Das heißt, die Aussendung der Jünger ist so bedeutend wie die Ersterschaffung des Menschen überhaupt. Und deshalb sage ich, wir überlesen das immer, ja, da wird der Hauch da irgendwie so an und so hauchen. Was ist das, ein Hauch? Nichts ist vergänglicher als ein Hauch. Und wir sehen gar nicht, welche Dramatik, welche Tiefendimension das Ganze hat. Lofink weiter. In der Kraft des ihnen übertragenen Geistes Jesu können sie Sünden vergeben. Auch das wieder. Es ist eine Blasphemie, dass Jesus für sich beansprucht hat. Sie wissen ja den Widerspruch der Pharisäer, der Schriftgelehrten. Jene Sünden sind dir vergeben. Warum? Weil nur Gott Sünden vergeben kann. Und das maßt Jesus Christus sich jetzt an. Und jetzt kommt's noch heftiger. Er gibt diese Vollmacht den Jüngern weiter. Also nicht nur er, bei ihm als Gottes Sohn könnte man es ja noch verstehen. Aber jetzt haben auch für jüdisches Denken ist das völlig unmöglich, was hier geschieht. Und aus der Sündenvergebung entsteht die Kirche als Geschöpf des Geistes. Und die Kirche ist der Anfang der neuen Welt Gottes. Die Kirche ist der Anfang der neuen Welt Gottes. Hier geschieht Neuschöpfung. Und noch etwas. Das ist auch so, darum ist dieser Text so enorm wichtig. Es heißt, als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie von großer Freude erfüllt. Das geht im Rahmen einer Gotteserscheinung weit über jede Fröhlichkeit hinaus. Die große Freude bedeutet, Anteil haben an Gott selbst, ein Stück Heil und ewiges Leben zu gewinnen. Weniger psychisches oder psychologisches ist hier gemeint, vielmehr eine neue Lebensqualität. Immunität gegen Angst und Tod. Ich sage oft, von den Aposteln bleibt nur noch das Gehäuse stehen. Der Motor ist komplett ausgewechselt. Die sind nur noch äußerlich, die Kleinen. Bedenken Sie, die Leute sperren sich ein, die haben Angst. Und jetzt haben wir erst in der Liturgie gehört, sie gingen hinaus und freuten sich, dass sie gewürdigt worden waren, für Christus zu leiden. Genau das, wovor sie Angst haben, passiert ja. Und wenn Sie mal so die Apostelgeschichte lesen, dann fällt Ihnen auch auf, dass immer wieder zwei Begriffe vorkommen. Parhesia, Freimut. Sie haben keine Angst. Sie beten sogar um Freimut angesichts der Drohungen, die man gegen sie ausstößt. Beten sie um Freimut, dass sie mutig sind, hinstehen, das Evangelium verkünden können. Wie viel Angst ist bei uns in der Kirche? Das Schlimmste ist für manche Würdenträger, was ihnen passieren kann aus ihrer Sicht, wenn sie in den Medien schlecht dargestellt werden. Unglaublich viel Angst. Ich glaube, es wäre vieles anders in unserer Gesellschaft, in unserer Kirche, wenn wir uns nicht von Angst, sondern von diesem Freimut leiten lassen würden. Und dann immer wieder die Freude. Als der Kämmerer der äthiopischen Königin getauft wird, geht er voll Freude seinen Weg weiter. Voll Freude zogen sie durch Mysien. Immer wieder die Freude bei der Evangelisation. Und das ist durch die Begegnung mit dem Auferstandenen geschenkt worden. Das braucht nicht immer eine Freude sein, die in Halleluja-Rufe ausbricht. Aber wie Pater Hans es auch gestern gesagt hat, das muss ein ganz tiefer Grundakkord sein. Und die Leute müssen das spüren, dass wir Erlöste sind. Dass diese Freude uns bestimmt. Immunität gegen Angst, schreibt einer der größten Bibelgelehrten unserer Zeit, Klaus Berger. Das bedeutet diese Freude. Immunität gegen die Angst und den Tod, und zwar schon in der Gegenwart. Weiter, es ist genau die Freude, welche die christlichen Märtyrer aller Zeiten zu unfasslicher Leichtigkeit geführt hat. Lesen Sie mal nach, wie die gestorben sind in Arenen Roms. Die haben, der Nero, da gibt es so einen Film von ihm mit Pester Ustinov, die singen ja alle. Die haben gesungen, als da die Löwen rausgelassen wurden. Oder Mädchen mit 12 Jahren, die heilige Agnes. Das kann man gar nicht fassen, mit welcher Leichtigkeit die gestorben sind. Aber genau das ist gemeint.
Maranatha, Jesus. Maranatha, Herr. Sie hören Radio Horeb und Radio Maria Südtirol und jetzt geht es weiter mit dem zweiten Vortragsteil des Programmdirektors von Radio Horeb, Pfarrer Richard Kocher, zum Wesen und Auftrag der Kirche.
Dann die dritte Stelle von James Mellon aus seinem Buch, das empfehle ich Ihnen dringend, wenn Gott seine Kirche saniert. Wie schaut's aus mit dem Missionsauftrag der Kirche? Ich lese es davor. Er betrachtet den Missionsauftrag Christi, und damit schließe ich diesen neutestamentlichen Teil auch ab. Geht zu allen Völkern, macht alle Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Matthäus 28, 20. 4 Aufgaben werden zugewiesen. Geht, macht, tauft und lehrt. Unter diesen 4 Imperativen ist einer, der im ursprünglichen griechischen Text als finite Verbform steht und 3 sind Partizipien. Also, wenn man es lateinisch nimmt, docentes, lehrend, euntes, gehend. Und eins ist aber eine finite Verbform, und da sagt er, und da hat er sicher recht, das eine Wort bestimmt die anderen. Die anderen sind dann von diesem Hauptwort aus auszulegen. Das ist die grammatikalische Mitte des Satzes und damit der theologische Mittelpunkt. Und dann sagt er, im Lauf der Jahre hat er sogar Versammlungen mit ein paar Dutzend Bischöfen, Hunderten, Tausenden Gläubigen immer gefragt, was ist denn jetzt diese finite Verbform von diesen 4? Und bei 3000 Leuten hat er geschrieben, haben es mal nur 20 verstanden oder sagen können, und er sagt, das zeigt die tiefe Identitätskrise der Kirche auf. Für welches der Verben entscheiden sie sich gehen? Ist ja schon irgendwie ganz interessant. Wie kann man evangelisieren, wenn man nicht hingeht? Bewegt euch mal. Gehen. Machen, zu Jüngern machen, was wir jetzt gelernt haben, auch attraktiv. Taufe, ist die Pforte des Heils, ohne Taufe geht gar nichts im Reich Gottes, auch Kandidat, wir sind jetzt beim Rätselraten, bei Jauch fast. Oder lehren, Lehre wärst du, oder? Die Leute unterweisen. Was ist das entscheidende Wort? Sie wissen es jetzt natürlich, das ist unfair. Sie haben das schon gehört, den Vortrag bei Radio Horeb. Das finite Verb ist machen. Und wörtlich übersetzt, matetheusate, heißt es, macht zu Jüngern. Matetheus ist der Jünger. Das ist die Herzmitte des Sendungsauftrags Jesu, das Jünger machen. Alle anderen missionarischen Aspekte der Kirche drehen sich darum, das Gehen, das Taufen und das Lehren. In den vergangenen Jahrhunderten zeichnete sich die katholische Kirche dadurch aus, dass sie große missionarische Kirche war. Wir haben Schulen, Universitäten, wir haben Lehrpläne, wir lehren. Aber die große pastorale Schwäche besteht darin, dass wir den wesentlichsten Auftrag des Herrn vernachlässigt haben, Jünger zu machen, Leute auszubilden, die auskunftsfähig, sprachfähig sind, die das Evangelium in der heutigen Zeit weitergeben können. Und dann weist er noch darauf hin, dass nur eine Sache für Spezialisten, dass bei Hieronymus und seiner Vulgata, ich habe es mir das eigens nachgeschaut, das war immerhin 1500 Jahren die Bibelübersetzung schlechthin, ist das komplett nivelliert worden. Anstatt den Jünger machen, heißt das Docere, und das taucht dann zweimal auf. Also Sie merken, wie aus einer falschen Übersetzung eine Schräglage in der Theologie und im Argumentieren entstehen kann. Also ist es relativ klar, was hat Christus gewollt? Er wollte die Gemeinschaft der glaubenden Kirche, das sind die, die sich rufen lassen, Ekkalein, Ekklesia, die stattet er mit seinem Geist aus, die haucht er an. Und das ist so etwas Großartiges wie eine Neuschöpfung. Darum sagen wir ja, die Tag der Auferstehung ist der 8. Tag der Schöpfung, weil 7 Tage, das war ja die 7 Tage Woche, am Sabbat hat das aufgehört. Der 8. Tag, der Sonntag, ist der Tag der Auferstehung. Aber es ist auch der Tag der Neuschöpfung, in dem Gott die Kirche schafft, indem er die Jünger anhaucht. Und dann sagt, so, und jetzt geht hinaus und macht Leute zu meinen Jüngern. Vor welchem Zeithintergrund haben wir das zu verkünden? Wir sprechen das Wort in eine Welt hinein, die sich radikal verändert hat. Und auf dieses veränderte Milieu, das nicht mehr zugunsten der Kirche ist, haben wir bisher so gut überhaupt nicht reagiert. Wir leben in einer Zeit, in der die Medien die Menschen in einer Weise bestimmen wie nie zuvor. Sie können sich heute ganz leicht radikalisieren, Sie können sich islamisieren und Sie können sich pornografieren, wenn Sie wollen. Und das ist einfach belegt bei Google, wenn die Leute das anklicken, da weiß man, mindestens jede dritte Anfrage hat mit Pornografie und Sex zu tun. Der pornografische Totalschaden ist längst schon eingetreten. Oder in der Nacht um zwei, was wird da am meisten angeklickt? Das ist so unvorstellbar erschütternd, weil das sind ja Hunderttausende Suizid. Wie kann ich mich beseitigen? Das muss einfach mal zur Kenntnis nehmen. Mich wundert, dass einfach diese Dinge bei uns gar nicht richtig gewertet und gesehen werden. Oder es auch mit dem Genderwahn. Man weiß jetzt ja, das kann ich jetzt nur ganz anrisshaft natürlich Ihnen vermitteln. Zum Beispiel also Mann und Frau sind physiologisch derart unterschiedlich, dass ich mir nie gedacht hätte, dass man das mal verargumentieren muss. Also zum Beispiel bei einer 20-jährigen Frau, da ist einfach 100% mehr Körperfett vorhanden als bei einem gleichaltrigen 20-jährigen Mann, bei dem ist 70% mehr Muskelmasse, halt bei einem Neurobiologen mir sagen lassen. Oder bei der Frau sind die beiden Gehirnhälften mehr miteinander verbunden und neuronal vernetzt. Und beim Mann ist jeweils die Hirnhälfte, sind die neuronal untereinander mehr ausgeprägt. Und das bewirkt ein unterschiedliches Empfinden, ganz zu schweigen von den Geschlechtsunterschieden. Und dann sagt Judith Butler, und das wird heute leider auch immer mehr dann in die Praxis umgesetzt, ja, wie entsteht denn jetzt die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau, weil es von biologischen her ist ja nicht mehr gegeben, durch einen Sprechakt der Hebamme. Das ist kein Witz. Ich war so erschüttert durch einen Sprechakt der Hebamme. Und das ist sozusagen die Päpstin auf diesem Gebiet. Und ich könnte ihr noch weiteren Schwachsinn an dieser Stelle erzählen, aber da höre ich jetzt damit auf. Und als der Redakteur der Bild-Zeitung geschrieben hat, in Bezug auf Mann und Frau, Mercedes ist halt leider kein BMW, wurde er mit Häme und Protestbriefen überschüttet, weil es halt doch Unterschiede gibt. Ich bringe jetzt einfach mal ein paar Beispiele, wie sich da Widrigkeit nach uns in den Wegstellen aufbauen. Ein Mitglied meines Vorstands beim Radio hat mehrere Kinder, seinen Sohn in der Brown University in den USA Eliteschule ausbilden lassen. Sie haben immer zu Hause den Glauben praktiziert. In etlichen Jahren kommt er zurück und stellt erschüttert fest, dass sein Sohn ein naturalistisch-evolutionistisches Weltbild hat. Alles ist natürlich entstanden. Das hätte es vor ein paar Jahren oder ein paar Jahrzehnten so noch nicht gegeben. Oder ich kenne jemand oder meine Haushälterin, gar nicht weit weg vom Balderschwang, die hat zu den Zeugen Jehovas gewechselt, eine sehr intelligente Stewardess. Ja, wie kommt sie dazu? Ich bin oft in internationalen Linien unterwegs und es ist gerade in afrikanischen Ländern gefährlich, bis man dann zur Unterkunft kommt, wenn man nachts um 2 Uhr landet. Hat Vergewaltigungen gegeben und jedes Mal, wenn ich da die Zeugen Jehovas benachrichte, steht ein Mann, egal um welche Tages- und Nachtzeit, auf, ist am Flughafen, holt mich ab und begleitet mich dorthin. Drum gehe ich zu denen. Also ich schildere jetzt einfach mal ein paar so Fälle, die ich erlebt habe. Das würde von uns keiner machen. Hier bei uns im Balderschwang, Luftlinie von uns entfernt, das sind wunderschöne Bilder, wie da hunderte, ja vielleicht sogar tausende Biwaks verteilt sind, findet das größte buddhistische Sommertreffen Mitteleuropas weg, der Diamantweg. Leute sitzen dort und erlösen sich selbst durch Meditation. Und dann der oberste von denen, der sitzt auf seinem Tisch im Schneidersitz, also auch so erhöht dann, wie er sich da drauf sitzen würde. Karmapo heißt es, und von seinem Vorgänger vom 15. Haben sie irgendwie Knochen ausgebuddelt. Und die können sie sich dann auf die Stirn und aufs Herz legen lassen. Und da bin ich da wirklich fast mal ausgeflippt in meiner Gemeinde, habe gesagt, ich bitte, dass ihr ja nicht dorthin geht. Denn die Spiritualität eines Menschen prägt ja dann euer Denken und euer Herz. Wollt ihr denn das? Aber Sie merken, da wird in Nachahmung der Sakramente, wird die Spiritualität eines Menschen uns eingeprägt. Was ich sage, ist nicht einfach Dinge hier irgendwie aus der Welt gegriffen. Oder in fast jedem Hotel können Sie Esoterikkurse belegen, geht zum Wellness, aber auch vermischt oft mit diesen fernöstlichen Elementen. Bei uns im Maibaum in Wilmershofen, Fischer 20 Kilometer von hier entfernt, steht dann ein Schild von dem Heimatlehrer Wilhelm Wörle: Der Honig im Maul macht's Völkle gleich faul. Der Honig im Mund macht das Volk gleich faul. Also der Wohlstand. Was hat das dieses Saturiertsein uns an Menschen gekostet, die meinen, sie haben schon alles. Oder denken Sie an die innerkirchlichen Schwierigkeiten und Zerwürfnisse. Papst Franziskus, der falsche Prophet. Ich habe da am 18. Januar eine Predigtstellung bezogen, habe 200 Reaktionen bekommen. Sehr positiv. Und die Leute waren froh, dass endlich einmal einer von der Kirche hinsteht und Klartext redet. Ich könnte jetzt noch vieles weitere, die internationalen Spannungen, wo plötzlich Krisen auftauchen, wo man es nie für möglich erachtet hätte. Ich möchte gar nicht auf den Trump und den Putin eingehen. Die Klimaänderungen, das Flüchtlingsdrama, die Not von Millionen, Milliarden Menschen, weil die globalen Regelwerke, der deutsche Entwicklungsminister, wohl wissentlich und absichtlich nicht aufeinander abgestimmt sind. Man will die Völker in Armut halten, hat in seinem Buch geschrieben, unfair, wohl wissentlich und absichtlich. Ich gehe auf die ganzen gentechnologischen Veränderungen nicht ein, wo menschliches Leben verworfen wird und wir vor einer Entwicklung stehen, in der die Wertefundamente fast komplett weggespült werden. Wir zehren noch von Restbeständen wie der verlorene Sohn im Gleichnis, aber das ist bald aufgebraucht. Und das ist nicht so dunkel gemalt. Das ist eher, da könnte man noch viel dramatischere Dinge, zum Beispiel auch, dass wir die EU-Zone mit 10.000 Milliarden verschuldet ist. Wir können dieses Geld nie mehr zurückbezahlen. Und keiner macht sich Gedanken darüber oder sagt das auch mal in der Öffentlichkeit. Ein Professor, der 800 Leute in einem Forum zusammengefasst hat, hat gesagt, diese Dinge werden platzen, früher oder später. Also es sind schon ganz dramatische Situationen und Zeiten, in denen wir uns befinden. Und vor diesem Hintergrund ist die Mission dringlich wie nie zuvor. Wir brauchen Männer und Frauen wie Sie, die dann vom Evangelium her Antwort geben können auf diese fundamentalen Herausforderungen. Und auf der anderen Seite erleben wir doch Menschen, die auf der Suche sind wie nie zuvor suchen die Menschen. Und das ist doch auch unsere Chance, weil sie, die sind ja nicht blöd, die Leute. Und die sehen, dass sie von nirgendwoher im Letzten die Antworten bekommen. Und nur Jesus Christus hat in der Synagoge von Nazareth Worte des ewigen Lebens. Alle staunten über die Worte der Gnade aus seinem Mund. Gott sei Dank haben die das endlich als richtig übersetzt. Früher hieß es in der frühen Einzelübersetzung, wie begnadet er redete. Begnadet hat auch Hitler, Mussolini und andere geredet. Aber die haben nicht Worte der Gnade gehabt. Und das steht wörtlich im griechischen Text. Diese Worte der Gnade sollen und dürfen wir den Menschen vermitteln. Die Mission ist dringlich wie nie zuvor. Und sie haben das Beste getan, was immer sie nur konnten, dass sie dann diesen Kurs gemacht haben, dass sie wenigstens einigermaßen auskunftssprachfähig sind. Hören Sie das vielleicht immer wieder nach, vertiefen Sie das, dass Sie es nicht vergessen. Bleiben Sie auch zum Beispiel im Radio uns immer wieder verbunden. Da wird immer wieder auch nachgelegt, dass dieses Feuer am Brennen bleibt. Weil sonst kann es rasch sein, dass das alles wieder verpufft und ja, war irgendwie schön und war nette Zeit, haben uns einander gefreut, aber nichts raus rüberkommt. Und wer das in einer Dringlichkeit, in einer Klarheit wie kaum ein anderer erfasst hat, dass wir wieder Mission betreiben müssen, ist Papst Franziskus. Ich bin deshalb sehr, sehr dankbar für ihn und seinen Dienst. Und ich bitte Sie, wenn Sie es noch nicht getan haben, das apostolische Schreiben der Evangelii Gaudium zur Hand zu nehmen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ein Schreiben der Päpste der letzten Jahrzehnte mich derart innerlich berührt hat, wie das von Papst Franziskus. Das ist mit geistlichem Feuer geschrieben worden. Der Mann hat wirklich sich berühren lassen. Wir müssen wegkommen von einer reinen Verwaltungsarbeit, schreibt er. Wir müssen alle Regionen der Erde in einen Zustand permanenter Mission versetzen. Das hat er von den Kommunisten abgekupfert. Die haben vom Zustand permanenter Revolution gesprochen. Und wir machen das auch, aber Zustand permanenter Mission. Wir müssen weg vom pastoralen Kriterium, es wurde immer schon so gemacht. Ich lade alle ein, wagemutig, kreativ zu sein. Überdenkt die Strukturen und den Stil der Evangelisierungsmethoden. Das tun wir doch hier. Und wissen Sie, das, was Sie jetzt hier tun, dass Sie ausbilden lassen, das kann ja ein Modell sein. Ich habe das jetzt manchen Bischöfen auch geschickt. Macht das doch in eurer Diözese. Wir stellen das Radio als Forum dafür zur Verfügung. Was glauben Sie, was da los wäre, wenn jede Diözese so 150, 170 Leute ausgebildet würden? Dann würden wir dieses Land verändern und wir würden es verändern. Wie sehr wünsche ich, die richtigen Worte zu finden, um zu einer Etappe der Evangelisierung zu ermutigen, die mehr Eifer, mehr Freude, mehr Großzügigkeit und Kühnheit aufweist, die ganz von Liebe erfüllt ist, von einem Leben, das ansteckend wirkt. Und was uns in Sorge versetzen sollte, ist die Tatsache, dass so viele unserer Brüder und Schwestern ohne die Kraft, das Licht und den Trost der Freundschaft mit Jesus Christus leben. Sie haben keine Glaubensgemeinschaft, die sie aufnimmt. Sie haben keinen Horizont von Sinn und Leben. Und das muss uns doch berühren, sagt er. Wir verlieren die Begeisterung für die Mission, weil wir vergessen, dass das Evangelium auf die tiefsten Bedürfnisse des Menschen antwortet. Ein Mensch, der nicht überzeugt ist, der begeistert ist, der sicher und verliebt ist, überzeugt niemanden. Das sind doch Worte, die gehen. Ich habe mir das eigens rausgeschrieben. Ich habe gedacht, ich lese nicht richtig. Die Mission ist eine Leidenschaft für Jesus Christus und eine Leidenschaft für das Volk Gottes. Begrabt doch das Evangelium, die schönste Botschaft der Welt, nicht unter vielen Ausreden. Ich bin eine Mission auf dieser Erde. Ihretwegen bin ich auf diese Welt geschickt worden. Ihr seid gebrandmarkt für die Mission.
Das Wesen und der Auftrag der Kirche. Das ist das Thema, um das sich der abschließende Vortragsteil des Programmdirektors von Radio Horeb, Pfarrer Richard Kocher, jetzt weiter dreht.
Oder nehmen Sie Alfred Delp. 45 wurde er hingerichtet. Delp war kein Frommer, bevor ihn die Nazis geschnappt haben. Der Schmidt-Konz, ein Jesuit, hat mir das mal erzählt. Kaplan Wehrlein hat immer die Anbetung gehalten und Delp hat das gesehen in den 30er Jahren. Er hat sich bloß geärgert. Zeitverschwendung, vom Heiligsten rumsetzen, wir müssen die rumsitzen, wir müssen die Welt ändern. Und dann schreibt er später, und da merkt man die Kehrtwendung, die er nach unglaublichen Schikanen und Prügeleien der Nazis erlebt hat. Brot ist wichtig, Freiheit ist wichtig, am wichtigsten ist die unverratene Anbetung. Und alles, was er da im Gefängnis geschrieben hat, diesen Band, den müssen Sie mal lesen. Ich war dann, weil ich Delp nur von dieser Seite her gekannt habe, habe ich mir im Priesterseminar mal die 5 Bände bei einem Mitbruder seiner Schriften geben lassen, war dann sehr enttäuscht, als ich das gelesen habe, was er dann in den 30er Jahren geschrieben hat. Aber dann später, da hat dieser Mann Feuer gefangen. Und wie? Die Sprache der Zahlen zeigt eine ständige Abnahme der kirchlich gebundenen Menschen. Wir sind Missionsland geworden, 40er Jahre, mitten im Krieg. Diese Erkenntnis muss vollzogen werden. Die Umwelt und die bestimmenden Faktoren des Lebens sind unchristlich. Und dann wieder, wie der Papst, Missionsland darf man nur betreten mit einem echten Missionswillen. Das heißt, mit einem Willen, den anderen Menschen auf allen Wegen für Christus zu gewinnen, für Gott, den Herrn. Eine müde gewordene, verbürgerlichte Kirche putzt ihre Devotionalien. Sie bekommt nichts mit vom großen Marsch und Rhythmus, der uns quält und drängt. Und man kann, der Mensch kann die Kirche dadurch krank machen, dass er gleichsam nur in die Kirche sich flüchten möchte zur eigenen Sicherheit und Geborgenheit. Das gehört natürlich auch dazu, dass man in der Kirche Geborgenheit und Sicherheit findet. Aber das allein kann es nicht sein. Wie anders gingen wir durch die Geschichte, wenn wir uns angehaucht fühlten vom Heilswillen Gottes. Kirche ist man nicht aus ein bisschen Heilsangst, also hoffentlich komme ich mal ins ewige Leben, sondern aus einem unbändigen Missionswillen heraus. Sie merken, das ist genau das gleiche Feuer wie beim Papst. Man soll deshalb keine großen Reformreden halten und keine großen Reformprogramme entwerfen, Delp, sondern sich an die Bildung der christlichen Personalität begeben und sie zugleich rüsten, der ungeheuren Not des Menschen helfend und heilend zu begegnen. Genau das ist uns das, was wir hier tun wollen, die christliche Personalität zu bilden. Die Kirche muss sich selbst vielmehr als Sakrament, als Weg und Mittel begreifen. Die Kirche ist nicht Ziel und Ende der Sendung. Das ist unser Auftrag. Wir sind nicht die Endstation, sondern wir müssen die Leute auf diesem Weg begleiten. Wir sind trotz des Geistes, der uns innewohnt, oft so müde und furchtsam, weil wir dem Geist Gottes nichts zutrauen. Wir trauen es ihm nicht zu, aus uns etwas zu machen. Wir glauben der eigenen Dürftigkeit mehr als den schöpferischen Impulsen des Herrgotts, der in uns unser Leben mitlebt. Großartig, oder? Also es ist, im Grunde genommen sind es immer die gleichen Sachen. Die Wüste gehört dazu, also auch die Dunkelheit, die Schwierigkeit auszuhalten. Die Wüste ist einer der fruchtbarsten und gestaltenden Räume der Geschichte. Es steht schlimm um ein Leben, wenn es die Wüsten nicht besteht oder sie meidet. Lesen Sie, Delp, besorgen Sie sich diesen Band, bitte. Das ist der letzte Band, das sind, ich glaube 4 oder 5 sind's. Lesen Sie das durch, Sie werden nur noch so staunen. Aber das war halt auch in einem Augenblick, als Delp seine eigenen Gedanken gehen hat lassen, losgelassen hat. Sie glauben gar nicht, wie das ist, wenn die Nazis haben den wüst verprügelt, oft bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen, dann die Zelle gestoßen und dann am Schluss gesagt, wir kommen übrigens wieder. Und in so einer Situation hat er sich ganz und gar Gott geöffnet. Und dann hat er diesen Bluthund Freisler in einer heroischen Weise ins Gesicht widerstanden, als es zum Prozess gegen ihn kam. Und hat Zeugnis für Christus und seine Kirche abgelegt, dass sich gewaschen hat durch die Jahrzehnte und Jahrhunderte hindurch. Das auch wieder so. In welcher Kraft? In der Kraft des Heiligen Geistes natürlich nur. Wenn Sie das jetzt so hören, spüren Sie mal ein bisschen so in Sie hinein. Wie geht's Ihnen denn damit? Ich glaube, da wird jeder von Ihnen sagen, das schreibt auch wieder James Mann, jawohl, Amen, genauso. Ich werde wieder neu entbrannt, erfüllt von Leidenschaft. Und dann schreibt er weiter, gleichzeitig fühle ich mich entmutigt und überfordert. Ich wusste, in welche Richtung wir gehen sollen. Ich brannte vor Eifer, endlich dorthin aufzubrechen, aber ich wusste nicht, wo ich anfangen sollte. Wenn Sie jetzt da Ihre Möglichkeiten anschauen, Ihre Pfarrei und jetzt dieser große Wurf, diese Leute da, der Papst, Delp, der da für Christus gestorben ist. Ich fühlte mich gleichzeitig ermutigt und entmutigt, erregt und frustriert gleichzeitig. Denn ich sah immer wieder die Hindernisse und die Minenfelder, die vor mir lagen. Und dann berichtet er von einem Mitbruder, der diese Ambivalenz auch so angesprochen hat. Ich hörte einmal einen Mitbruder, der diese Dynamik bei einem großartigen Vortrag zugab. Am Anfang eines Workshops sagte er, das ist jetzt der Teil, wo ich Ihnen zeige, wie fabelhaft meine Pfarrei ist und wie elend die Ihre. Wie fabelhaft meine Pfarrei ist und wie elend die Ihre. Da schreibt er, es war witzig, zugleich respektlos und ehrlich. Also wenn Sie da die Wirklichkeit dann anschauen, jetzt sind Sie da inspiriert und das ist genau diese Ambivalenz. Und da bleibt uns nichts anderes übrig, als einfach in die Schule derer zu gehen, die vor uns in diesen Schwierigkeiten standen. Wieder der Papst. Eine der ernsthaftesten Versuchungen, die den Eifer und den Wagemut ersticken, ist das Gefühl der Niederlage. Dieses verwandelt uns in unzufriedene und ernüchterte Pessimisten mit düsterem Gesicht. Niemand kann einen Kampf aufnehmen, wenn er im Voraus nicht an den Sieg glaubt. Sie müssen an den Sieg glauben. Und wenn Sie es nicht können, dann bitten Sie den Geist Gottes, dass er Ihnen dabei hilft. Und da, wissen Sie, da sind Sie in der Schule der ganz großen Teresa von Avila. Es ist sehr notwendig, von der festen Gewissheit anzufangen, dass wir bei dem Unternehmen erfolgreich sein werden, wenn ihr mutig kämpft und euch nicht besiegen lasst. Der Böse hat große Angst vor entschlossenen Seelen. Er weiß aus Erfahrung, dass sie ihm großen Schaden zufügen und dass sich alles zu ihrem Gunsten anordnet und zu ihrem Vorteil. Deshalb wird er sie bekämpfen. Stellt euch vor, ihr seid in einem Kampf und ihr wisst, dass ihr nicht umkehren könnt. Ihr befindet euch in einer entscheidenden Schlacht. Leute, die die Güte des Herrn und nicht aus eigener Erfahrung kennen, werden leicht entmutigt. Also das sind ganz, ich kann das jetzt leider nicht weiter ausformulieren, ich möchte das anhand des Evangeliums verorten, das hatten wir erst in diesen Tagen. Johannes 6, 5000 Männer sind da, die Kinder und Frauen nicht mitgerechnet, also vielleicht insgesamt 15.000 oder noch mehr. Und dann sagt Jesus, ernährt jetzt mal die Leute. Und dann sagt einer, da ist ein Junge, hat 5 Brote und 2 Fische. Und dann heißt es, er stellte diese Frage, um sie auf die Probe zu stellen. Das ist genau ihre Situation. Es sind 15.000 Leute da, 5 Brote, 2 Fische. Geht nicht, Hände sinken lassen, Mut verlieren, bleiben lassen, nichts tun. Das ist genau die Situation. Und er stellte sie auf die Probe. Das ist ein Test, den sie bestehen müssen. eine Herausforderung in Ihrer Situation, dass Sie nicht aufgeben, dann nicht sagen, ja, wäre ja ganz nett gewesen, schöne Vision, hat sich auch recht, was Pfarrer Koch mit dem sagt. Die Heiligen haben es gezeigt, der Papst hat es gesagt, aber geht halt nicht. Das ist die Probe, das ist die Herausforderung für Sie, die müssen Sie bestehen. Dass Sie halt mal mit dem anfangen, was Sie haben und nicht ständig auf diese große Masse schauen. Die Massen kommen, wenn Sie treu sind. Ich möchte es Ihnen noch mit einer schönen Geschichte erzählen von den Seesternen. Sie kennen es vielleicht, aber rufen Sie es noch mal ins Gedächtnis. Viele Seesterne sind an den Strand gespült. Ein kleines Mädchen sieht das. Und die sterben natürlich, wenn sie nicht im Wasser sind. Eine Dame kommt vorbei und sie sieht, wie das Kind die so Seesterne hineinwirft. Du dummes, kleines Ding. Das siehst du nicht, da sind so viele. Du kannst nicht alle zurückwerfen. Das Mädchen ist dann ein bisschen enttäuscht und denkt nach. Aber für diesen einen Seestern wird sich alles ändern und schleudert ihn ins Meer zurück. Und das hat der Papst auch gesagt, als er von der Insel Lesbos 3 muslimische Flüchtlingsfamilien in den Vatikan mitnahm. Angesichts Millionen von Flüchtlingen, was soll das? Dies ist zwar nur eine kleine Geste, aber genau diese kleinen Dinge müssen wir jeden Tag neu tun. Er zitierte da Mutter Teresa von Kalkutta, es ist vielleicht nur ein Tropfen im Wasser, aber das Meer wird daher nicht mehr das Gleiche sein. Und das müssen Sie glauben. Das Meer wird danach nicht mehr das Gleiche sein. Wenn jeder das, was ihm möglich ist, tut, entsteht Großes und die Welt wird sich ändern. Das wurde Mutter Teresa immer vorgehalten. Nicht einmal in der Stadt Kalkutta können Sie die Not wenden, so groß ist Bombay oder Mumbai. Lassen Sie es doch gleich bleiben. Das heißt, ja, ändert ihr die Strukturen, aber ich mache meinen Job. Und vielleicht wird das tatsächlich auch mal im Kopf bei den Leuten ankommen. Nicht zu ihren Lebzeiten, aber danach, dass man es anders und besser machen kann. Und da hat einer mal angefangen. Und Gott wird Sie genau, wissen Sie, Sie haben vielleicht nur, dass der Mittelpunkt bei dieser Geschichte von den Talenten ist ja der, der ein Talent bekommen hat. Das ist der springende Punkt. Warum hat der Bursche das vergraben? Der hat geschielt auf die 5 oder 10 bekommen haben. Mein Talent, mein eines da, was soll ich da anfangen? Der mit 5, der 10, der ist besser. Soll es der machen, soll der den Job erledigen? Aber Christus wird genau den mit dem einen Talent fragen. Und erwartet von dem, der ein Talent bekommen hat, nicht 10 oder 20. Aber das eine muss er verdoppeln. Weil Sie merken, wir sind da mitten im Evangelium drin. Und dass Sie bitte jetzt auch an dem Ort, wo Sie sind, versuchen, das umzusetzen, etwas zu bewirken. Und da ist halt Radio Horeb in der heutigen Zeit ein ganz herausragendes Instrumentarium. Dafür haben Sie sich ja ausbilden lassen. Sie haben sich ausbilden lassen, um auskunftsfähig zu sein. Das ist das Ziel.
Sie hörten den Vortrag des Programmdirektors von Radio Horeb, Pfarrer Richard Kocher. Dieser Vortrag behandelte anlässlich der Katechistenaussendung nach 2,5-jähriger Ausbildung im Frühling 2018 in Leitershofen die Evangelisierung, das heißt die Mission als das Wesen und den Auftrag der Kirche. Wenn Ihnen die Sendung gefallen hat, können Sie diese sehr gerne ab Montag bei unserem CD-Bestellservice ordern unter der Rufnummer 08328 921 120. Aus dem Ausland wählen Sie bitte die 0049 8328 921 120. Die Bestellung ist für Sie kostenfrei, wobei wir uns über eine Spende sehr freuen würden. Sie können diese Sendung auch als Podcast herunterladen, entweder auf horeb.org oder in unserer Radio Horeb App sowie im Skill von Alexa. Schauen Sie auch in unsere weiteren sozialen Medien rein, wie zum Beispiel in Facebook, Google+ oder Instagram. Am Ende einer heiligen Messe in Latein, der Sprache der Kirche, werden die Gläubigen mit dem Ruf Ite, Missa est, entlassen. Das heißt auf Deutsch, geht, es ist Sendung. Diesen freundlichen Appell zur Evangelisierung im eigenen Lebensumfeld kann ich natürlich nur an Sie alle weitergeben und hoffe, dass das Ende dieser Radiosendung wieder ein neuer Beginn Ihrer persönlichen Sendung Christi ist, falls Sie ebenfalls Christ sind. Fürs Zuhören bedankt sich bei Ihnen Leon Bichler aus München ganz herzlich und ich wünsche Ihnen noch einen schönen und gesegneten weiteren Tag. Behüt Sie Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.